Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 3 vom Leitkunst-Podcast. Hier spricht Erwin Schwind und ich sitze mal wieder zusammen mit André Janssen, wieder in Siegburg. Und ich freue mich auf diese nächste Folge. Wir haben in der Folge 2 über Innovation gesprochen, haben den Vortrag von der Leitkunst-Konferenz ein bisschen aufgenommen. Und an dieser Stelle will ich schon mal eine Info weitergeben zur nächsten Leitkunst im Jahr 2020. Die findet am 21. März statt. Also jetzt schon mal das Handy rausholen und den Termin blockieren. Wir freuen uns darauf, machen uns schon eine Menge Gedanken, auch was da stattfinden wird. Und auch ansonsten, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, Themen habt, die wir hier besprechen sollten, wir wollen gern all eure Kommentare und Fragen hier auch involvieren und drüber sprechen und freuen uns einfach, wenn das auch mehr und mehr eine Interaktion wird. Ja, André, heute sprechen wir über Innovationsprozesse und wie wir sie genau auch gestalten und führen. Letztes Mal ging es so ein bisschen auch um die Frage nach dem Warum überhaupt, beziehungsweise auch wie wir diese, wozu Innovation da ist. Da haben wir besprochen, dass Innovation immer ein Problem löst, nicht einfach nur irgendeine Erneuerung ist, die schön und hübsch anzuschauen ist. Aber heute geht es darum, wie wir diese Erneuerungsprozesse dann auch ganz praktisch und konkret führen. Und du hast etwas in deinem Vortrag bei der Leitkunst, begannst du damals auch mit dem Satz, beginne mit dem Warum. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Was meinst du damit?
Ich leite mal mit dem Gedanken ein, die meisten machen sich Leiter, wenn es um Erneuerung geht, machen sich Gedanken darüber, was passiert, wenn ich das einleite, was passiert, wenn ich anfange, darüber zu reden, was werden Leute, was wird die Gemeinde sagen, was werden die Kosten dessen sein, und wir denken mehr über die Kosten unserer Aktion nach, als über die, was wird die Konsequenz dessen sein, wenn wir Dinge nicht tun, was wird passieren mit den Menschen, die wir nicht erreichen. Was wird mit der Gemeinde passieren, wenn wir jetzt nicht gerade vielleicht auf dem Höhepunkt über Erneuerung nachdenken, über Verbesserung nachdenken und so weiter. Deswegen gerade so mein Appell an Leiter, überlegt euch nicht nur die Kosten der Erneuerung, sondern auch die Konsequenzen, wenn ihr es nicht tut. Welche Auswirkung wird es auf deine Kirche, Gemeinde, Jugendgruppe oder Team haben, wenn du das nicht tust?
Ja, das ist ein spannender Gedanke. Ich habe erst vor kurzem, saß ich mit einem Pastor zusammen und da sprachen wir darüber und er erzählte, wie sie eine Zeit hatten, wo es richtig bergauf ging und der Raum war voll. Und da haben sie darüber nachgedacht, ob sie dieses Risiko eingehen, einen zweiten Gottesdienst zu machen, um einfach mehr Wachstumspotenzial zu haben, um noch mehr Leute erreichen zu können. Und sie haben es nicht gemacht, weil da gewisse Risiken und gewisse Ängste waren, die sie davon abgehalten haben. Das ist jetzt ein paar Jahre her und in den letzten Jahren ist aber der Gottesdienstbesuch rückgängig gewesen. Heute sind wieder mehr Stühle frei und heute ist es für ihn fast unmöglich, diesen Schritt zu gehen. Einfach weil jetzt jeder sagen würde, naja, wir haben ja jetzt wieder genug Plätze. Aber das ist eigentlich genau das Risiko, wenn man es nicht eingeht, dass es auch Konsequenzen mit sich trägt. Ne?
Ganz klar. Und da sind wir bei dem, was du gesagt hast, der Unterschied zwischen Bedachtsamkeit und Angst ist, die Angst spielt mit der Vorstellungskraft. Und die Bedachtsamkeit denkt aufgrund von Informationen nach. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, hört sie bitte, bevor er hier auch diesen Podcast weiterhört.
Ah ja, guter Hinweis.
Ganz wichtige Gedanken. Also bei der Frage nach dem Warum, beginne mit dem Warum. Ich muss ja sagen, da beginnen meine eigenen Schwierigkeiten. Das ist für mich eine harte Übung. Jedes Ding, was ich beginne, Idee, die ich verwirklichen möchte, das Warum zu erklären. Zuerst mir selbst. Und dann mich auch der Probe meines Teams zu stellen und die Frage zu beantworten. Warum wollen wir das? Warum wollen wir so und nicht anders? Und das stelle ich auch jedes Mal fest, wenn ich die Frage an Leiter stelle. In Bezug auf Kleingruppen, warum sind Kleingruppen wichtig? Hauskirchen, Hauskreise, je nachdem, wie ihr es benennt. Warum sind weitere Gottesdienste notwendig? Das sind nicht so Pauschalantworten, ja, wir wollen Wachstum, ja, wir wollen, dass Menschen kommen, sondern was macht es mit dir? Warum ist es dir wichtig? Weil das sind Antworten, die dich nachher durchtragen werden, wenn du im Prozess bist, wenn du konfrontiert wirst, wenn du hinterfragt wirst, wenn dein eigenes Warum nicht geklärt ist, dann wirst du immer wieder dort stolpern und selbst entmutigt werden dabei.
Würdest du sagen, dass da so eine Gefahr ist oder von deiner Wahrnehmung her viele Leiter zu schnell mit Dingen anfangen, ohne das Warum zu klären oder sich zu viele Gedanken über andere Fragen machen? Wie ist da deine Wahrnehmung?
Das ist tatsächlich so. Leiter denken oft sehr schnell und sehr weit und nennen beliebiges Thema einem Leiter. Du wirst immer mehr darüber hören, wie er das machen würde, was er machen würde, als was motiviert ihn, was führt ihn weiter. Ja. Das ist mein Alltag. Ich denke, von dem, was ich von dir gehört habe, ist es ähnlich.
Ja, ja.
Wir reden viel leichter und viel länger und schneller darüber, wie wir und was wir machen würden, als warum wir das eigentlich machen.
Ja, man nimmt es oft so für selbstverständlich, ne, und denkt, ja, das ist ja irgendwie jedem klar. Mhm. Aber wenn man dann so ein bisschen nachfragt, ein bisschen nachfühlt, merkt man, das ist eigentlich das Fundament und das ist gar nicht so stabil und klar. Ne? Mhm. Also auch aus dem Sport muss ich da lernen. Ich mache seit ein paar Jahren ein bisschen Ausdauersport und man sagt so, wenn du einen Marathon läufst oder einen Ironman machst oder so, dann solltest du dir vorher die Frage nach dem Warum stellen und auch eine sehr gute Antwort haben. Mhm. Denn wenn du zum Beispiel einen Marathon läufst und dann ist es nur eine Frage der Zeit, ja, irgendwann bei Kilometer 30, 31, 32, wirst du dir die Frage stellen. Also da kommt automatisch die Frage, warum mache ich das hier? Ja, also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die auf den Sieg kämpfen und laufen. Ja, also für mich gibt es kein Preisgeld. Ich zahle eher Geld dafür, dass ich das mache. Also warum tue ich das? Wenn ich mir diese Frage zum ersten Mal bei Kilometer 32 stelle, das wird schwierig, da eine wirklich gute Antwort zu finden. Mhm. Also entweder ich habe sie vorher oder ich habe beim Lauf, wenn es mal kritisch wird und schwierig wird, echte Probleme.
Und da kann sich jeder Leiter sicher sein, dieser Kilometer 32 wird kommen. Mhm. Egal welchen Prozess du startest, du wirst da ankommen, wo du dich selbst, dein eigenes Warum hinterfragst, warum du das machst. Und wenn du stolperst, dann sind die anderen sich unsicher. Mhm. Und das Warum ist auch für das Team wichtig.
Ja.
Eben was du sagst, wir glauben alle, wir beantworten die Frage nach dem Warum gleich. Mhm. Ist es aber hoch selten. Ah. Und wenn du im Team bist und ihr 3, 4 verschiedene Erklärungen habt, das heißt, ihr denkt auch nicht in eine Richtung, ihr entwickelt auch nicht in eine Richtung. Und das kann zum ersten Stolperstein in Form eines Konfliktes oder sonst irgendwie dazu kommen. Deswegen die Frage nach dem Warum ist für dich wichtig, um durchzuhalten. Sie ist aber auch für das Team wichtig, mit dem du das umsetzt, weil keiner von uns setzt Dinge alleine um.
Ja, ja.
Wir brauchen ein Team, wir haben Mitarbeiter und die müssen da auch mitgehen. Und das knüpft an dem nächsten Gedanken an, der mindestens so wichtig ist. Das Warum beginnt zwar mit dir als Leiter, du stellst etwas fest, du wirst frustriert, du siehst ein Problem und es beginnt in dir zu arbeiten und du suchst nach einer Lösung. Das Warum beginnt mit dir, muss aber außerhalb von dir begründet sein.
Okay.
Es geht nicht darum, deinen Geschmack durchzusetzen, deine Sicht der Dinge, deine Dinge, deine Ästhetik zu verwirklichen, sondern es geht darum, was Gott in dem Moment möchte von dir, von deinem Team, von deiner Gemeinde. Und das liegt eben außerhalb von dir, weil wir als christliche Leiter sind nicht Selbstverwirklicher.
Ja,
wir sind Wille Gottes Verwirklicher im weiteren Sinne.
Ein Satz, den du bei deinem Vortrag auf der Leitkunstkonferenz weitergegeben hast, der bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen hat und über den ich auch mit anderen Leuten danach gesprochen habe, ist, eine Vision entsteht dort, wo wir Gottes Vorstellungen mit dem Status quo abgleichen. Was bedeutet dieser Satz für dich persönlich?
Wir als Leiter haben eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was wir wollen. Das zeichnet Leiter aus. Es ist gleichzeitig, je länger wir im Team arbeiten, in der Gemeinde, in der Jugendgruppe, sind wir selbst unsere eigene Grenze. Das ist unsere Vorstellungskraft ist die Grenze, unser Geschmack ist die Grenze. Und das kann dazu führen, dass wir selbst irgendwann zum Status quo werden. Und da gilt es darum auch, worauf schaue ich, wovon leite ich meine Vision ab? Du hast gesagt, Gott ist der ultimative Innovator. Wir sind nur quasi seine kreativen Kopierer. Wir setzen das ein, was er uns gegeben hat. Und deswegen muss ich mich als Leiter, auch wenn es um eine Vision geht, von seinen Vorstellungen leiten lassen. Oh, wow. Ich bin derjenige, der kontextualisiert, der das in meiner Umgebung einsetzt und umsetzt, weil ich meine Leute kenne und die Leute kenne, die ich erreichen möchte. Aber dieses Warum liegt eigentlich bei Gott. Ja, ultimativ ist es die Liebe Gottes, seine Freundlichkeit gegenüber den Menschen. Und dann die Frage an jeden Leiter, wie sieht das in deinem Kontext, in deiner Gemeinde in Siegburg, in Bonn aus?
Ja, ja, ja.
Mit der Gruppe, die du erreichen möchtest.
Ja, super spannendes Thema. Gerade auch die ganz ehrliche Frage, okay, geht es bei dieser Vision, die ich jetzt habe, tatsächlich um Gottes Vorstellungen oder um eine eigene Idee, die ich einfach cool finde?
Oh ja.
Ich glaube, das kann ein Riesenthema sein. Und das wird aber auch am Ende sehr entscheidend sein dafür, wie so ein Prozess, wie eine Erneuerung auch dann tatsächlich gelingt oder nicht gelingt. Und dann das gleichzeitig auch mit diesem Status quo abzugleichen. Ich finde, da entsteht einfach auch so eine gewisse Dynamik, so eine Spannung, so eine heilige Unruhe und eine heilige Unzufriedenheit, wenn ich gerade diesen Status quo mit Gottes Vorstellung ins Verhältnis bringe und ich merke, oh, irgendwie passt das nicht, irgendwie kann das nicht so sein. Das ist in so einer Spannung. Und ich sage mal, es ist gut, glücklich, aber unzufrieden zu sein. Dass wir zwar immer wissen, okay, der Status quo wird nie perfekt sein, aber dennoch diese Unruhe dann zu haben, dass mehr und mehr, was in unseren Möglichkeiten ist, Gottes Vorstellungen irgendwie anzugleichen. Ich finde, da liegt einfach unheimlich viel Kraft drin und eine Power auch in diesem Bild. Und du hast schon auch gesagt, ne, das Warum beginnt mit dir, muss aber außerhalb von dir begründet sein. Und der zweite Satz oder der zweite Punkt, den du an sich hattest beim Vortrag, war, nach dem Beginne mit dem Warum, war, beginne mit dir. Wie steht das im Zusammenhang? Oder was meinst du mit beginne mit dir?
Ich denke, es beginnt immer mit mir. Wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas erkenne, wenn mich etwas frustriert, wenn ich über etwas traurig bin, bin ich Teil des Problems. Und dann muss ich aber auch Teil der Lösung sein. Ich kann diese Dinge nicht delegieren, weil sie in meinem Herzen sind, in meinem Kopf sind. Ich denke darüber nach, es bewegt mich. Und deswegen muss das auch mit mir beginnen. Ich muss der Hoffnungsträger quasi werden für die Situation, die ich für traurig, frustrierend und so etwas halte. Und in dem Fall auch ein Bild geben, eine Vision geben, eine Einladung aussprechen. Wie ein bekannter Autor sagte, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Wenn du anfängst, über Gastfreundschaft zu reden, die Menschen im Saal zu sehen, die bis dahin noch nicht da waren. Das, was 2009 begann, sehe ich am Sonntag 2019. Menschen, die vor 5, 6 Jahren unsere Schwelle nicht überschritten hätten, wenn wir nicht anfingen, unser Herz zu öffnen, unsere Vorstellung unsere zu öffnen gegenüber solchen Menschen. Und denen erstmal Platz bei uns im Herzen geben, bevor sie Platz in unseren Gemeinderäumen finden.
Wow, ja.
Da beginnt es mit mir. Da muss ich diese Sicht haben. Ich muss einen Erziehungsprozess auch einleiten in meinem Team, auch in der Gemeinde. Und dann fängt es Feuer.
Ja.
Dann schaffst du eine Kultur. Aber es beginnt eben mit dir. Wenn du diese Sicht nicht hast, wenn du diese Vision nicht hast, dann wird es höchstwahrscheinlich auch nicht weitergehen.
Ja, und da muss ich an so eine Situation denken. Ich war mal in einem Projekt mit drin von unserer Kirche aus und das fand jedes Jahr statt, so ein gewisses Sommerprogramm, und ich war da immer sehr stark auch mit involviert. Und ich hätte es nie so gesagt, aber so vom Gefühl her war es schon so, dass ich dachte, naja, so, also ohne mich wird das hier nicht wirklich gut laufen. Ja? So, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe manchmal so überhebliche Vorstellungen und nehme mich für sehr wichtig. Und dann kam es zu einem Jahr, wo ich nicht dabei sein konnte. Meine Frau war schwanger, das war direkt zum Zeitpunkt, also der Geburtstermin war ziemlich nah da dran und ich musste früh sagen, hey Leute, es tut mir total leid, aber ich kann dieses Jahr nicht mit dabei sein. Mhm. Und was dann passierte, war sehr ernüchternd für mich, weil in diesem Jahr fand dieses Programm, also ist das besser gelungen als je zuvor und zwar ohne mich. Genau, also da merkt man erst so, okay, da hast du dich mal wieder viel zu wichtig genommen, viel zu wichtig genommen. Leute haben mehr Verantwortung übernommen, ja, da ist Platz entstanden, da sind Lücken entstanden und Leute haben das übernommen, haben Verantwortung übernommen, sind Schritte gegangen, haben sich neue Dinge getraut und da war ich tatsächlich Teil des Problems und meine Aufgabe bestand einfach darin, Platz zu machen. Ja, manchmal stehen wir einfach im Weg und das Beste, was wir tun können, ist einfach Platz machen und einen Schritt zurückgehen, anderen Leuten Platz zu geben. Mhm. Und ich glaube, das ist aber mit das Herausforderndste, weil es ist eins ein Problem in der Struktur, bei anderen Leuten, in der Organisation, in der Gemeinde irgendwie zu erkennen und zu reflektieren. Es ist aber nochmal was ganz anderes festzustellen, hey, eigentlich bin ich gerade das Problem. Mhm. Warum wir an diesem und diesem Schritt nicht weiterkommen. Ich bin zum Beispiel nicht bereit, da loszulassen, weil ich Angst habe, die Kontrolle darüber zu verlieren. Mhm. Ich habe Angst, Leuten nicht nur eine Aufgabe zu geben, sondern ihnen wirklich die Verantwortung und Entscheidungskompetenz zu übergeben. Ja? Also diese eigenen Ängste oder dort, wo wir einfach im Weg stehen, die können manchmal das größte Hindernis sein, dass Dinge tatsächlich auch gelingen.
Und da tut ein Leiter gut, wieder sind wir mal beim Ego, mal loszulassen, anderen Vertrauen zu schenken, auch wenn das nicht der eigenen Vorstellung nachläuft. Mhm. Da glaube ich, ist einer der größten Punkte beim Leiter, die haben eine ziemlich genaue Vorstellung, wie Dinge laufen sollten. Wenn jemand das ein bisschen anders macht, da haben wir schon Bauchschmerzen und können auch manchmal unberechtigt das Vertrauen zurückziehen und schaden dann damit viel mehr, als wir helfen. Wenn dieser Punkt auch damit beginnt, beginne mit dir, aber setze mit anderen fort. Das würde ich ergänzen. Beginne mit dir, aber setze mit anderen fort. Die Vision, diesen Wunsch, dieses Verlangen, das du hast, das muss dich verlassen, das muss in andere hinein. Sie müssen es weitertragen. Denn was du willst, ist, du willst sogenannte Visionspartner gewinnen. Mhm. Menschen, die deine Vision teilen, deine Sicht und dann auch zu Multiplikatoren werden. Zu denjenigen werden, die es weitertragen. Kommunikatoren in die Gemeinde hinein, in die Teams hinein. Und nur mit solchen Menschen kannst du letztendlich auch die Vision umsetzen.
Ja, also ich fasse mal kurz zusammen. Beginne mit dem Warum. Beginne mit dir, ja, weil wir manchmal selbst Teil des Problems sind. Und der dritte Part, den du hattest, das wurde dann sehr, sehr konkret schon, ist beginne mit dem offensichtlichsten. Und da fand ich einen Punkt sehr wichtig. Du sagtest, starte mit der größten Not. Und du hattest einige auch Fragen oder konkrete Prinzipien, die dabei sehr hilfreich sein können. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein paar deiner Gedanken mitgeben. Mhm.
Als Leiter sehen wir viele Dinge in der Gemeinde. Ne? Das ist ja das Problem. Du sitzt am Sonntag im Gottesdienst und du siehst nur Baustellen. Die Musik ist gut, die Predigt ist gut, aber was dem Leiter immer auffällt, sind die Baustellen. Nicht immer, aber sehr oft, weil wir Dinge einfach viel tiefer kennen, wie sie nach außen erscheinen. Und in diesem Wald der Not oder der Dinge, die man gerne verändern, erneuern, verbessern würde, gilt es, etwas rauszufinden, was gleichzeitig vielleicht auch mehrere Probleme löst. Dass man da von den Größten anfängt und auch die am relevantesten sind für die Gemeinde in diesem Stadium. Und ich denke, da haben wir ein ganz gutes Feeling dafür, was gerade so am wichtigsten ist, am nächsten dran wäre. Das ist für mich das Offensichtliche.
Okay.
Von all den offensichtlichen Dingen etwas zu finden, eins, vielleicht zwei Dinge, die gleichzeitig mehrere Probleme lösen würden, uns weiterbringen würden.
Ja, der dritte Punkt deines Teils vom Vortrag war, beginne mit dem Offensichtlichen. Und da bist du so an einige Stolpersteine dran gegangen, die sehr gefährlich werden können für so einen Erneuerungsprozess. Vielleicht kannst du uns da mal etwas mit hineinnehmen. Was ist das Entscheidende? Was sind Stolpersteine, die gefährlich werden könnten in diesem Weg der Erneuerung? Mhm.
Erneuerung, Veränderung ist für jeden Menschen eine Herausforderung. Selbst wenn wir als Leiter für die Gemeinde die Notwendigkeit sehen, wir haben Gebiete, bei denen wir uns sehr ungern verändern. Also für jedermann ist es eine Herausforderung. In einer Organisation, in einem Team ist es dann nochmal eine mehrfache Herausforderung, weil es oft auch eine Kombination von Dingen ist. Je mehr Menschen, umso mehr Meinungen, Vorstellungen und so weiter haben wir. Ich denke, ganz oft, was ein Stolperstein für Erneuerung ist, ist die Angst.
Okay.
Die Angst bei den Menschen, okay, das, was ich habe, kenne ich. Das, was kommt, kenne ich nicht. Hm. Und diese Ungewissheit, die versetzt sie in so eine Spannung. Und da ist es wichtig, da auch diese Zweifel, die Fragen, die da sind, zu thematisieren, nicht wegzuerklären, sondern auch ganz transparent zu erklären, ja, sprachen in der letzten Folge darüber, was sind die Bedenken, was sind die Gefahren. Die Bedachtsamkeit erklärt sie nicht weg, sondern sie füllt sie mit Informationen, füllt sie mit dem, was eigentlich tragfähig ist und lässt nicht die Vorstellungskraft uns da lähmen in dem Fall. Ja. Das andere ist Stolz. Ne? Mhm. Es hat ja bisher funktioniert und gerade so in der Gemeinde sind das auf Menschen, die das bisher aufgebaut haben. Warum ist das jetzt nicht gut genug? Warum reicht das nicht mehr aus?
Oh ja, spannend.
Warum muss das anders sein, als es bisher gewesen ist? Aber es kann auch eigener Stolz des Leiters sein. Man beißt sich einfach so fest an dieser Idee. Mm. Noch einmal, Ideen sind wie Kinder, die eigenen hat man am liebsten.
Ja, ja.
Und dieses Festbeißen, das wird dir am Ende eigentlich Vertrauen kosten. Mm. Das wird dir Autorität rauben, wenn du es nicht loslässt und dann auch ja, einen Teil auch von deinem Gegenüber mitprägen lässt und verändern lässt. Und am Ende wird es nicht ganz so, wie du dir das vorgestellt hast. Dann ist es aber auch oft Ignoranz. Auch diese Gruppe von Menschen gibt es, die nicht bereit sind, Neues zu lernen, Neues zu wagen. Das Gleiche auch beim Leiter. Man hat eine gewisse Vorstellung und ist nicht bereit, sich auf das Gegenüber einzulassen, auf die Fragen, auf das Hinterfragen oft auch. Und anstatt sich dadurch zu verbessern und die Idee noch besser zu entwickeln, blockt man an der Stelle, zeigt keine Lernbereitschaft und stolpert eigentlich über sich selbst in dem Fall.
Ja, und ich glaube, dieser Punkt ist ein sehr entscheidender Punkt, weil obwohl wir es theoretisch eigentlich besser wissen, ist es doch oft so vom Bewusstsein, vom Gefühl her so, dass wir glauben, Fehler zuzugeben, bedeutet gleichzeitig jegliche Autorität und Respekt zu verlieren.
Mhm.
Und das ist eine Lüge. Mhm. Das ist einfach nicht wahr. Ich kenne kein Beispiel, wo jemand ganz ehrlich von sich aus frei etwas zugegeben hat und danach haben alle gesagt, okay, jetzt habe ich keinen Respekt mehr vor ihm in einem gewissen Rahmen. Ich weiß noch, als mein Vater, der das von seiner Erziehung her an sich nicht gelernt hatte, aber irgendwann mal an den Punkt kam, wo er sich bei uns Kindern, ich war vielleicht irgendwie ein Teenager von 12, 13 Jahren, und wo er sich vor die Familie gestellt hat und sich entschuldigt hat für gewisse Dinge. Ich weiß, wie in diesem einen Moment einfach mein Respekt und meine Hochachtung in die Höhe schoss. Okay? Und ich glaube, das wissen wir vielleicht theoretisch und es ist trotzdem immer wieder eine Überwindung, diese innere Größe zu haben und zu sagen, guck mal, da habe ich einen Fehler gemacht. Da hat mich was Falsches angetrieben, da habe ich es übertrieben oder da bin ich falsch dran gegangen. Und ich glaube, dass das Vertrauen baut, wenn die Leute wissen, okay, der macht zwar auch Fehler, der steht aber auch dazu, der ist korrekturbereit und wir können wissen, der zieht nicht nur einfach so sein Ding durch, sondern wir können das gemeinsam gehen. Ich glaube, das ist fürs Vertrauen ein extrem entscheidender Punkt, unser Umgang mit Fehlern.
Ja, da hat meine Frau viel Überzeugungsarbeit geleistet, auch bei mir, oder ermutigt. und gesagt, jedes Mal, wenn du Fehler zugibst, dann wächst du in meinen Augen. Mm. Und das war für mich nicht so natürlich, auch okay. als Leiter nicht. Mm. Heute kann ich viel offener drüber reden als noch vor 10 Jahren. Mm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da gibt es 3 weitere. Das nächste ist auch etwas Natürliches in den Erneuerungsprozessen, ist das Misstrauen. Mm. Noch einmal auch diese Spannung. Wir wissen nicht, wie es aussehen wird. Deswegen ist auch diese Testfreudigkeitssprache wichtig. Ja. Wir testen es, wir schauen, wir gewinnen einen Einblick in die Realität, wie sie sein kann. Und dann haben wir eine neue Grundlage zu entscheiden. Mhm. Und das gibt Leuten Mut. Ja. Ich muss nicht da bleiben. Es gibt, wir haben ja auch über die Exit Strategy gesprochen, so habe eine Ausgangsstrategie, bevor du etwas Neues startest. Ja, ja. Das gibt Leuten auch Hoffnung, wenn es mal nicht so gut wird am Ende. Weil das sind bei allen kreativen Prozessen ist das so, du weißt nie genau, was am Ende rauskommt.
Ja, klar.
Es gibt einen Ausgang. Mhm. Und damit kannst du auch dieses Misstrauen wegnehmen. Es bedeutet aber auch sehr viel zu kommunizieren, klar und deutlich zu kommunizieren. Mhm. Und ich muss sagen, das war auch eine meiner größten Lektionen, wo ich festgestellt habe, ich bin kein guter Kommunikator. Mhm. Wow. Und einer der größten Erneuerungsprozesse in unserer Gemeinde wäre fast daran gescheitert, dass ich nicht gut darin war, nicht rechtzeitig damit war.
Wie hast du das erkannt? Also das ist ja nicht einfach, so, also jetzt so hier zu sitzen und das über sich zu sagen.
Ja, ich habe das daran erkannt, dass es Unruhen in der Gemeinde gab, die es nicht hätte geben können, müssen.
Okay.
Wenn ich das rechtzeitig erkannt hätte und es auch ernst genommen hätte. Hm. Und einfach erklärt hätte, was haben wir da vor, was machen wir, in welcher Reihenfolge, warum? Ne? Mhm. Warum machen wir das? Ja. Dann wären die Dinge, glaube ich, ein bisschen einfacher gegangen. Okay. Also kommunizieren ist super, super wichtig. Zum Glück habe ich Kollegen, die da auch viel besser drin sind und mich da auch gut ergänzen. Das vorletzte ist Vergleich. Vergleich ist ein Problem für Leiter. Mhm. Wir vergleichen uns, gerade in unserem Zeitalter. YouTube und Co. Zeigen die besten Prediger, die besten Leiter, den besten Input. Und wir sind auch ganz schnell uns da, damit zu vergleichen. Und wenn wir das tun, dann sind wir nicht mehr original. Mhm. Da versuchen wir zu kopieren, anstatt Prinzipien zu kapieren und dann umzusetzen, nur noch zu kopieren. Wie wir uns geben, wie wir gehen, wie wir kommunizieren, all diese Dinge. Und da ist es ganz wichtig, nochmal mit höchster Betonung, schau auf dein Potenzial. Ja. Schau, was Gott dir vor die Füße gelegt hat. Als Menschen, als Personal, das dir zur Verfügung steht, als Gemeinde, als Gaben, schau auf dein Potenzial und entwickle das.
Oh ja, ganz wichtig.
Wie es so gut heißt, sei die beste Version deiner selbst und nicht eine Kopie von irgendetwas anderem. Ja, und dann, das führt uns wieder zur Frage nach dem Warum, die Apathie. Irgendwann in jedem Erneuerungsprozess oder auch noch davor, Apathie ist ein großer Feind der Erneuerung, die Gleichgültigkeit, die uns auch, wenn wir lange genug in der Gemeinde gewesen sind, wenn wir lang genug dabei gewesen sind, dann kann sie uns schon mal überfallen. Und da die Vision wieder neu zu schärfen, ist super wichtig, dass wir da auch zielbewusst bleiben. Das sind so die 6 Dinge, die uns als Stolpersteine begegnen könnten bei Erneuerungsprozessen.
Ja, cool. Hast du zum letzten Punkt mit Schärfe die Vision, hast du da irgendwie ein praktisches Beispiel, wie du das hier machst, wie ihr das hier macht, was man irgendwie mitgeben kann? Habt ihr irgendwas Regelmäßiges oder was du mal ausprobierst, womit du Vision schärfst? Mhm. Wenn dir nichts so einfällt, oder hast du was?
Müsste ich jetzt drüber nachdenken.
Ja. Also bei uns, wir machen zum Beispiel jedes Jahr ein Visionswochenende, das nennen wir so, mit Team und Bereichsleitern. Und da geht es immer an einem Wochenende nur wirklich um unsere Vision, gerade fürs kommende Jahr, aber auch langfristig, wo entwickeln wir uns hin. Und das hat sich in den letzten 5 Jahren zu etwas entwickelt, was echt hilfreich ist, wo man auch wirklich mit einer breiten Leiterschaft sich immer wieder ausrichtet, die Vision schärft, klärt, wozu sind wir überhaupt hier als Kirche. Das kann ich immer nur empfehlen, sich wirklich Zeit zu nehmen, um die Vision zu schärfen. Denn das ist etwas, was nie dringend ist. Das steht auf keiner To-Do-Liste meistens. Mhm. Oder es setzt kein anderer auf deine To-Do-Liste. Deshalb geht es meistens eher unter. Und deshalb haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, es zu terminieren, Zeiträume dafür einzuräumen, wo es wirklich nicht ums Alltagsgeschäft geht, nicht um die dringenden Dinge, die jetzt notwendig sind, sondern wirklich darum, die Vision zu schärfen. Mhm.
Genau. Ja, bei uns sind es auch die Klausurwochenende, wo wir einen Rückblick, einen Ausblick machen und wo das so Ideensammlungen werden, die wir dann, aus denen wir Ziele formulieren für die nächsten Jahre und dann auch unsere Vision schärfen, wo wir hinwollen.
Cool. Ja, super. Also das war jetzt, das sind ganz, ganz entscheidende Stolpersteine. Da habe ich einiges für mich auch mitgenommen. Danke dir, André, für diesen Einblick.
Sehr gerne.
Für die geballte Ladung Weisheit beim Thema auch Erneuerungsprozesse. Und ich würde sagen, wir sind zum Schluss dieser Podcast-Folge gekommen. Wieder mal danke fürs Zuhören wir freuen uns über Feedback, über Rückfragen und ansonsten nächsten Monat wieder mit der nächsten Folge, Folge 4 vom Leitkunst Podcast. Bis dahin viel Freude, Weisheit und Mut beim Verantwortung übernehmen und leiten.
Bis dahin, bleib mutig.
Jo.
Ciao.
Ciao.